Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Push-Nachrichten, volle Kalender, Dauerbeschallung. Unsere Welt ist laut, schnell und ziemlich reizintensiv. Und dann gibt es Menschen, die das alles nicht einfach nur mitbekommen, sondern wirklich wahrnehmen. Geräusche, Stimmungen, Zwischentöne, manchmal zu viel, manchmal überwältigend und manchmal eine echte Superkraft. Aber was steckt eigentlich hinter Hochsensibilität? Darum geht's in dieser Folge. Denn ist das ein modernes Label, eine Herausforderung fürs Nervensystem oder vielleicht sogar ein evolutionärer Vorteil? Genau darüber sprechen wir heute. Meine heutige Expertin ist eine tolle Frau, die Hochsensibilität nicht wegtherapieren will, sondern zeigt, wie man mit ihr gesund, kraftvoll und selbstbestimmt lebt. Jessica Stelber, Coachin, Podcasterin und Gründerin von Sonne in mir. Schön, dass du da bist, Jessica.
Ja, vielen Dank, Clarissa, für die schöne Ansprache. Hast du schon sehr schön auf den Punkt gebracht und für die Einladung. Also ja, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und dass wir da jetzt heute gemeinsam tiefer eintauchen können.
Ich freue mich auch wirklich riesig, weil ich bin auch schon lange echt an diesem Thema dran. Ich finde es wahnsinnig spannend und vor allem, ja, schätze diesen Blick, den du da drauf hast, zu sagen, dass es halt wirklich auch einfach eine Superkraft sein kann. Das finde ich ganz, ganz wundervoll und genau da wollen wir reingehen, denn du beschreibst ja diese Sensibilität als das Sinnesorgan deiner Seele. Was genau meinst du denn damit?
Ja, also ich sag mal, so wie unsere Augen sehen, unsere Ohren hören, hilft uns Sensibilität dabei, einfach innere und äußere Signale feiner wahrzunehmen. Hm. Und ganz besonders die inneren. Denn es geht jetzt nicht darum, dass wir einfach mehr von außen wahrnehmen, also mehr Reize, Lichter, Geräusche, sondern dass wir auch tiefer spüren, was unsere Seele möchte, was unsere inneren Natur sozusagen entspricht und was eben nicht. Denn Sensibilität ist wie ein inneres Radar. Also sie zeigt uns sehr früh, hier passt etwas oder hier passt etwas nicht. Und unser System und auch unser Körper, Emotionen, Energien, die melden sich einfach schneller, je sensibler wir sind. Und schon so kleine Hinweise, ein Ziehen im Bauch, ein Druck in der Brust oder ein Energieschub, ein plötzlicher Rückzugsgedanke, das sind schon Signale, die sagen, hier passt etwas nicht, das entspricht nicht deiner Natur. Also zum Beispiel hast du vielleicht einen Job oder ein Projekt, das gesellschaftlich erfolgreich wirkt, aber jedes Mal, wenn du daran arbeitest, spürst du ein Ziehen in der Brust. Und das ist im Prinzip ein leises Signal deiner Seele, dass das nicht dein Weg ist. Und die Sensibilität ist dann die Stimme, die dir sagt, hier lebst du für andere, aber nicht für dich. Hier fehlt dir Sinn, hier fehlt die Wahrheit. Und je sensibler wir sind, desto bewusster können wir auch werden. Und je bewusster wir sind, desto selbstbestimmter, authentischer und mehr in Einklang mit unserer Seele können wir leben. Und dann sind wir auch einfach klarer darin, was uns gut tut und was nicht. Wir spüren unsere Grenzen früher, wenn etwas zu viel wird, wenn wir uns anpassen, obwohl es nicht uns entspricht. Wir spüren unsere Bedürfnisse früher, wann wir Ruhe brauchen, wann Nähe, wann kreative Entfaltung. Und natürlich, wie du auch schon erwähnt hast, kann das anfangs sehr überfordernd sein, so viel zu spüren, permanent zu spüren. Und ja, dieses feine Registrieren kann uns auch ermüden, aber genau hier liegt auch der Schlüssel. Wenn wir aufhören, dagegen anzukämpfen, wenn wir diesen Widerstand auflösen, dann verwandelt sich unsere Sensibilität eben in diesen klaren Kompass und kann uns dann zuverlässiger zeigen, wo wir in Einklang mit unserer inneren Wahrheit oder unserer Energie leben können und wo eben nicht.
Was war denn für dich so der Moment? Also das, was du beschreibst, ist ja wirklich wahnsinnig positiv. Und ich glaube auch, dass wir in der heutigen Gesellschaft viel mehr wieder davon brauchen. So, ne? Dass ich glaube, oft wir auch diese Verbindung zu uns verloren haben. Manche nennen es ja auch dann irgendwie die Intuition. Ne? Also je nachdem, wir haben so viele Reize, wir haben so viele Bilder, die uns auch jeden Tag irgendwie vorgelebt werden. Ne? Wir vergleichen uns und ich glaube oft, dass wir halt diese Verbindung dann auch verlieren. So, was will ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was ist jetzt mein individuelles Bedürfnis? Jetzt ist ja aber trotzdem so, dass es halt Menschen gibt, die das einfach sensibler wahrnehmen tatsächlich als andere. Was war denn bei dir so der Moment in deinem Leben, wo du erkannt hast, ich bin hochsensibel? Also wie kam das, wo du dachtest, okay, irgendwas ist bei mir da wirklich einfach auch ausgeprägter?
Ja, also da muss man natürlich schauen, wann bin ich auf den Begriff getroffen und wo habe ich gemerkt, dass etwas anders ist. Und ich glaube, das können alle nachfühlen, die irgendwie sensibler sind, dass es schon von Geburt an ist. Also es ist auch ein angeborenes Merkmal. Es ist nichts, was irgendwann im Laufe des Lebens passiert, sondern man kommt damit auf die Welt. Und deswegen fühlt man auch schon sehr früh, dass es irgendwas ist anders bei einem. Das Innere passt irgendwie nicht zum Äußeren. Das, was andere für normal halten, das ist für einen totale Überforderung. Oder man nimmt Dinge wahr, die andere gar nicht sehen oder wahrnehmen. wahrnehmen. Und das war wirklich schon von klein auf so bei mir. Das berühmte Alien-Gefühl, weswegen ich auch immer dachte, vielleicht komme ich vom anderen Planeten, und was ich auch immer wieder von anderen Hochsensiblen höre. Deswegen war es eigentlich von Geburt an, ich kenne gar nicht ein anderes Gefühl, wie irgendwie ist alles anders und ich spüre Dinge, die andere nicht wahrnehmen. Meine Eltern verstehen nicht, wieso ich da jetzt so sensibel bin, warum ich jetzt bestimmte Gefühle oder Spannungen spüre, die sie gar nicht wahrnehmen können. Und dann fängt man an, auf die Suche zu gehen. Und ich bin auf die Suche gegangen, habe erstmal als Kind wirklich in der Astronomie gesucht, weil ich wirklich dachte, okay, vielleicht bin ich ja ein Alien. Und irgendwann ging es dann über Psychologie, über Philosophie, über Soziologie. Also ich habe alles erstmal rational versucht zu verstehen, woher das alles kommt. Und irgendwann bin ich dann auf den Begriff Hochsensibilität getroffen in einem Artikel. Da war ich etwa Anfang 20 und das war für mich wirklich ein riesiger Wendepunkt, weil das so der erste Moment war in meinem Leben, wo all diese Sensibilität keine Krankheit mehr war, nichts, was ich irgendwie ausdoktern muss. Weil meine Eltern haben mich zum Beispiel auch immer zu Ärzten, Heilern, bis zu Exorzisten geschickt, weil sie dachten, mit diesem Kind stimmt was nicht. Diese feine Wahrnehmung muss irgendwie auskuriert werden. Und das war dann der Moment, wo ich diesen Begriff gelesen habe, mit der Erklärung, dass es keine Krankheit ist, kein Defizit, sondern eine andere Art von Wahrnehmung. Und vor allem, dass es noch andere Menschen gibt. Circa 20% der Weltbevölkerung ist hochsensibel. Das war der Punkt, wo irgendwie so viel Last von meinen Schultern gefallen ist, weil ich ab da nicht mehr dagegen ankämpfen musste. Nicht mehr dieses Gefühl hatte, okay, ich bin falsch und es muss auskuriert werden, sondern es ist einfach eine andere Form von Wahrnehmung. Und in dem Moment, wo wir aufhören, gegen das, was wir sind, anzukämpfen, diesen Widerstand die ganze Zeit aufzubauen, dann entsteht was ganz, ganz Magisches. Und ja, für mich war da wirklich 2 Wochen lang reiner Schwindel bei mir. Also ich kam gar nicht mehr zurecht in meiner Welt, erstmal 2 Wochen, weil sich meine ganze Welt verändert hat, weil ich gemerkt habe, wie viel Kampf die ganze Zeit gegen mich selber war, wo ich das unterdrücken wollte. Und plötzlich kam eine Energie hoch und ja, ich habe gemerkt, wow, was mache ich jetzt mit dieser Energie? Und dann konnte ich wieder für mich leben, wieder nach meinen Bedürfnissen mehr leben. Ich konnte viel besser verstehen, wieso ich in manchen Situationen reagiert habe. Und das war wie so ein Befreiungsschlag. Und ab da, ja, da ging es dann immer weiter, wo ich dann immer mehr für mich gelebt habe und nicht mehr gegen mich. Und mein Außen an mein Innen angepasst habe und nicht mehr mein Inneres an mein Außen angepasst habe. Ja.
Wie kann ich denn, also wenn man da jetzt nochmal mit so einer gewissen Expertise drauf guckt, so wie kann, also oder wie wird denn in der Wissenschaft oder auch in der Medizin Hochsensibilität tatsächlich definiert und worin unterscheidet es sich jetzt zum Beispiel in, sage ich mal ganz doof, so empfindlich sein, ne? Also wo ist da tatsächlich die Grenze?
Ja, also erstmal auf das Wissenschaftliche. In der Wissenschaft wird Hochsensibilität oft über den Begriff Sensory Processing Sensitivity beschrieben, also kurz SPS, also die Fähigkeit, Reize besonders tief und gründlich zu verarbeiten. Okay. Und Elaine Aaron, das ist eine amerikanische klinische Psychologin, die ist sozusagen die Pionierin auf diesem Gebiet, die das Thema zum ersten Mal wissenschaftlich auch publik gemacht hat, und sie beschreibt Hochsensibilität als angeborenes Temperament, bei dem das Nervensystem einfach Informationen stärker, vernetzter verarbeitet. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Krankheit, wie ich schon gesagt habe, kein Defizit, keine Störung, sondern um eine normale, messbare Variation im menschlichen Nervensystem.
Ja.
Es ist also ein Persönlichkeitsmerkmal, eine besondere Art von Bewusstsein und keine medizinische Diagnose. Und nochmal zu der Frage mit der Empfindlichkeit. Also wo ist der Unterschied zur Empfindlichkeit? Das ist auch nochmal sehr spannend, denn Empfindlichkeit gibt es im Prinzip gar nicht. Also Empfindlichkeit ist im Prinzip einfach etwas, was von der Gesellschaft betitelt wurde. Es ist sozusagen eine Wertung von einem, ja, also nochmal, Hochsensibilität ist ein eigenständiges, neutrales Merkmal. Und dieses du bist empfindlich, das ist einfach meist eine Bewertung der Leistungs- und Anpassungsgesellschaft. Also aus einer Welt, die Erfolg, Effizienz, ständige Anpassung an Erwartungen sehr hoch bewertet. Und sie sagt uns einfach, sei stark, stell dich nicht so an, funktionier besser, zeig keine Schwäche. Und dabei werden einfach die echten Signale des Körpers, des Nervensystems, der inneren Bedürfnisse oft übersehen. Also was als zu empfindlich abgetan wird, ist in Wirklichkeit oft eine gesunde Reaktion auf Stress, Überlastung oder auch Trauma. Also ein Nervensystem, das versucht uns zu schützen, nur eben in einer Gesellschaft, die schnelle Anpassung und Leistungsfähigkeit belohnt. Und dahinter steckt aber oft was ganz anderes, nämlich ein Nervensystem, das feiner arbeitet, das früher Warnsignale sendet oder tiefe innere Prozesse hat, die aus Erfahrung oder Stress resultieren. Also was wir als überempfindlich bezeichnen, ist in vielen Fällen sogar ja also ein Warnsignal, ein Schutzmechanismus und nicht die Person selber.
Ja.
Und Hochsensibilität ist hingegen, wie gesagt, ein angeborenes neurobiologisches Merkmal. Sie ist auch messbar und auch stabil über das Leben hinweg, unabhängig von gesellschaftlicher Bewertung. Um da nochmal den Unterschied zwischen den beiden Begriffen zu haben. Und das führt auch dazu, dass Hochsensible Zusammenhänge schneller erkennen. Also diese Empfindlichkeit hat nicht nur negative Folgen oder diese Sensibilität.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Ich wollte das gerade sagen, es wird halt oft so in der Gesellschaft so als total negativ konnotiert. So ja, bist du empfindlich. Ne? Dabei ist es ja, wie du sagst, eigentlich ja auch voll die Superkraft, weil man ja viel mehr empfindet. Das heißt, man kann ja vielleicht auch viel schneller Verbindungen ziehen oder ne, hat halt viel schneller eine Verbindung auch zu einer Konsequenz, was das heißt. Wenn ich das jetzt empfinde, also ich fühle das, dann heißt das ja irgendwas oder dann resultiert daraus ja irgendwas. Vielleicht können wir darauf nochmal eingehen tatsächlich. Was sind denn so die Superkräfte von Hochsensiblen? Wo du sagst, ja, total cool, weil ich dann schneller das und das und das merke.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele und es ist auf jeden Fall so, dass Hochsensibilität so wie alles im Leben immer zwei Seiten hat. Und ich sage auch immer bewusst, dass Hochsensibilität eine Stärke ist, aber nur dann, wenn sie wirklich einen passenden Rahmen hat, im passenden Rahmen gelebt wird. Und damit meine ich nicht, dass es immer leicht ist, sondern sie bringt einfach Qualitäten mit sich, die uns, wenn sie richtig geführt sind, auch zu einem Leben in Einklang mit uns führen kann, die in unserer Zeit einfach extrem wertvoll sind und die auch nicht erlernt werden können, sondern angelegt sind. Und die Stärke oder Stärken liegen zuerst einmal in der Wahrnehmungstiefe. Also diese Menschen nehmen mehr Informationen auf, verarbeiten sie gründlicher und verknüpfen sie auch komplexer. Und das führt einfach zu mehr Weitblick, zu viel differenzierterem Denken und einfach dieser Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, die andere gar nicht wahrnehmen können. Und Hochsensible sehen nicht nur, was passiert, sondern auch, was es bewirkt. Und eine zweite Stärke ist auch die emotionale Intelligenz, denn feinfühlige Menschen spüren Stimmungen, unausgesprochene Bedürfnisse, ganz feine Verschiebungen in Beziehungen sehr früh. Und dadurch sind sie oft auch natürliche Brückenbauer, also Vermittler oder Vertrauenspersonen. Sie bringen Tiefe in Beziehungen. Aber auch die ethische Sensibilität, also der Gerechtigkeitssinn. Denn sie stellen oft intuitiv so die Frage innerlich, ist das hier noch stimmig, ist das menschlich, ist das nachhaltig? Und gerade in Zeiten, in denen Effizienz und Geschwindigkeit oft wichtiger erscheinen als die Werte, sind solche inneren Kompasse einfach so, so wertvoll. Aber auch die Körper- und Selbstwahrnehmung. Denn sie spüren früh, wenn etwas zu viel wird, wenn Grenzen überschritten sind, wenn ein System irgendwie kippt. Und wenn sie lernen, diesen Signalen wirklich zu vertrauen, werden sie auch sehr kompetent in der Selbstregulation und einfach in einer viel selbstbestimmteren Lebensgestaltung. Und ja, die eigentliche Stärke der Hochsensibilität liegt deshalb nicht darin, einfach mehr auszuhalten oder sich mehr anzupassen, sondern darin, das Menschliche irgendwie wachzuhalten. Und sich selbst in den Systemen, in denen wir leben und ja arbeiten, gerade jetzt in Zeiten von KI, ist es umso wertvoller geworden. Wir kriegen es ja alle mit, was da passiert mit KI. Und es ist einfach umso wertvoller jetzt in diesen Zeiten, weil in diesem Kontext alles, was Hochsensibilität ausmacht, Empathie, Intuition, Sinneswahrnehmung, Beziehungskompetenz, sie ist nicht ersetzbar, denn Maschinen können rechnen, analysieren und ja, auch bestimmte Sachen simulieren, sowas wie Empathie, aber eben nicht fühlen, nicht von Seele zu Seele sprechen, genau. Und da ist die Sensibilität so wertvoll.
Ja, total. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja total cool jetzt, wenn Menschen wie du, die eben hochsensibel sind, die müssten ja sofort entlarven, ob jetzt jemand hier mit einer KI spricht oder nicht. Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz guter... Also, was ich sagen will, ist ja, dass es ja, wie du sagst, eigentlich umso wichtiger wird, je digitaler unsere Gesellschaft kommuniziert oder je menschenunabhängiger alles abläuft, dass man ja dann genau das wieder als brückenbauende Menschen ja einsetzen müsste.
Ja, absolut. Aber ich will jetzt auch nicht, dass du darstellst, ob nur die Hochsensiblen da jetzt irgendwelche Fähigkeiten hätten, sondern die Sensibilität trägt ja jeder Mensch in sich. Und man merkt auch, dass die Menschen sensibler werden. Also dadurch, dass das Bewusstsein steigt, also man merkt auch, die Zahlen der hochsensiblen Menschen steigen auch immer mehr. Denn gerade durch solche Dinge, wo vieles sehr künstlich, sehr KI-getrieben ist, da werden die Menschen wachsamer, achtsamer. Das sieht man ja auch, dass immer mehr Umstände in der Gesellschaft immer sichtbarer werden, weil die Menschen einfach bewusster und achtsamer mit gewissen Dingen werden und da auch die Sensibilität immer weiter steigt. Deswegen, ja, wird das ein Feld sein von Menschen, die immer mehr werden mit der Zeit tatsächlich.
Wobei du ja schon gesagt hast, dass es eigentlich etwas Angeborenes ist, ne? Also, dass das Nervensystem von Hochsensiblen eigentlich schon mit dieser Sensibilitätsgrenze ja auf die Welt kommt. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was man sich irgendwie antrainieren kann, so richtig.
Hochsensibilität ist angeboren, aber es werden dann immer mehr Menschen geboren mit diesen Merkmalen, weil die ja auch durch gewisse gesellschaftliche Einflüsse auch quasi beeinflusst werden. Also die Eltern, die dann schon eine gewisse Form von Sensibilität entwickeln, und dann werden immer mehr hochsensible Menschen auch geboren. Aber Sensibilität gibt's natürlich bei allen.
Ja, das hat was mit Epigenetik zu tun, da kenne ich mich aus. Das stimmt.
Ja, genau.
Also über die Epigenetik kann man natürlich noch mehr Hochsensibilität entwickeln, das stimmt. Ja, mega spannend. Trotzdem würde ich gerne nochmal verstehen, du hast ja gesagt, man kann es auch tatsächlich messen. Wie misst man das denn?
Ja, also der grundlegende Ausgangspunkt ist, wenn wir jetzt über Hochsensibilität reden, ist die Arbeit von Elaine Aron, die ich schon genannt habe, die diesen Begriff Highly Sensitive Person einfach schon mal geprägt hat, also kurz HSP. Und sie hat dazu auch eine Skala entwickelt, also ein psychologisches Messinstrument sozusagen. Und diese Skala wird benutzt, um Menschen anhand von Fragen zu klassifizieren, wie tief sie Reiz und Emotionen verarbeiten. Und das ist auch wissenschaftlich validiert. Deswegen wird sie auch tatsächlich in vielen Studien verwendet, um Personen eben danach zu unterscheiden, wie stark sie Reize und subtile Informationen verarbeiten. Aber auch in der Hirnforschung, in der sogenannten fMRI-Studien, also eine funktionelle MRT-Untersuchung, ist einfach eine Untersuchung, bei der abgebildet wird, welche Gehirnregionen aktiv werden, wenn Menschen bestimmte Reize wahrnehmen. Und auch da zeigte sich, dass Menschen mit dieser hohen Sensibilität eben stärker aktivierte Hirnbereiche hatten, als sie zum Beispiel sehr kleine Veränderungen in visuellen Szenen erkennen sollten. Also die Teilnehmenden, die sahen zum Beispiel im MRT fast identische Bilder, zum Beispiel ein Wohnzimmer, in dem sich nur ein winziges Detail verändert hatte, sowas wie ein Gegenstand, der minimal verschoben war, oder ein Bild an der Wand, das irgendwie leicht anders hing. Und Hochsensible bemerkten diesen feinen Unterschied erkannten sie einfach viel schneller oder zuverlässiger. Und da ließ sich dann auch sehen, dass ihr Gehirn die visuellen Informationen auch viel intensiver und detaillierter verarbeiten ließ. Also das konnte man dann auch in diesem MRT sehen, dass das im Gehirn viel, viel intensiver alles wahrgenommen wurde. Und es gibt auch eine andere Studie, an der auch Elaine Aron beteiligt war. Und da wurden Teilnehmer mit einer hohen Sensibilität beim Betrachten emotionaler Gesichter gescannt. Also während sie im MRT lagen, bekamen sie also nacheinander Gesichter eingeblendet. Zum Beispiel ein neutraler Blick, dann ein ganz leicht trauriger Ausdruck oder ein kaum merkbares Anzeichen von Ärger oder Stress. Und die Aufgabe war schlicht, diese Gesichtsausdrücke einfach zu erkennen und einzuordnen. Und dabei zeigte sich auch eine stärkere Aktivität in Hirnarealen, die mit Aufmerksamkeit, emotionaler Integration, Empathie oder auch einfach der Verarbeitung von sozialen Signalen zu tun haben. Also Hirnregionen, die helfen, aufmerksam zu bleiben, Emotionen zu verstehen, die Stimmung, die Zwischentöne bei anderen Menschen wahrzunehmen. Und dann gibt es auch Studien, die mit EEG gearbeitet haben, also wo diese Elektroden auf der Kopfhaut die elektronischen Signale des Gehirns sozusagen messen. Und auch in solchen Untersuchungen zeigte sich, dass hochsensible Menschen sogar im Ruhezustand oft eine höhere Grundaktivität im Gehirn haben. Also das heißt, selbst wenn sie einfach nur still dasitzen sollen, die Augen schließen und nichts tun, ist das Gehirn messbar aktiver. Und das kann darauf hindeuten, dass es auch in Ruhe weiter beobachtet, sortiert, Eindrücke verarbeitet und verknüpft. Als würde also im Hintergrund ständig noch etwas mitlaufen, selbst ohne konkrete Aufgabe. Und im Alltag fühlt sich das dann oft an wie ein Kopf, der selbst auf Pause nicht abschalten kann. Dieses Overthinking, wo man ständig noch weiterarbeitet. Und das ist wichtig, denn diese Studie macht auch deutlich, dass bei Hochsensibilität nicht nur um subjektive Eindrücke geht, sondern auch um neurophysiologische Unterschiede in der Informationsverarbeitung. Und zeigen, dass das Gehirn auf subtile visuelle Reize, emotionale Signale, soziale Informationen einfach anders reagiert. Und das ist einfach ein biologischer Unterschied, also, und nicht nur ein rein subjektives Empfinden. Also, ja, kurz gesagt, ja, es ist also ein messbares Persönlichkeitsmerkmal. Ja, das war's schon.
Ja, nee, ist ja total wichtig, das nochmal ganz deutlich auch so zu sagen, ne? Es ist ein messbares Persönlichkeitsmerkmal, was eben nicht jetzt irgendwie von der Stimmung abhängig ist, sondern ja wirklich dann einfach biologisch auch messbar und testbar ist. dieses HSP, also dieses Highly Sensitive Person, das kann man ja auch testen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt zuhöre, dann kommt tatsächlich auch ehrlicherweise bei mir so die Frage auf, okay, vielleicht bin ich auch ein HSP, wenn ich mich so nennen darf. Auf deiner Seite bietest du ja auch so einen HSP-Test an, so einen Selbsttest. Wie genau funktioniert das denn und wie valide sind solche Selbsttests? Also kann ich da jetzt wirklich auch sicher sein, wenn ich das jetzt mal mache und da kommt jetzt raus, okay, ja, du bist hochsensibel, dass ich dann vielleicht mit diesem Wissen da nochmal ein bisschen anders dran gehen kann?
Ja, also hier will ich auch nochmal betonen, dadurch, dass Hochsensibilität eben keine Krankheit oder Störung ist, genau deshalb gibt es dafür eben auch keine medizinische Diagnose, sondern wie gesagt, es ist ja ein neurobiologisches Persönlichkeitsmerkmal und etwas, was auch nicht behandelt oder repariert werden müsste. Und eine medizinische Diagnose ist immer dann sinnvoll, wenn es um Pathologien geht, also um Symptome, Defizite oder Erkrankungen. Ja. Und Hochsensibilität gehört eben nicht in diesen Rahmen, sondern sie beschreibt einfach, wie ein Nervensystem Information verarbeitet und nicht, ob es gesund oder krank ist. Und dieser HSP-Test, auch auf meiner Seite, der basiert inhaltlich auf diesen Kriterien und Fragebögen von Elaine Aron. Also es sind quasi Fragen, die wie eine Art Fragebogen aufgebaut sind und die Hochsensibilität ja einfach nochmal klarer für einen machen. Und diese Skalen, die werden auch seit vielen Jahren auch in den psychologischen Forschungen genutzt, um dieses Persönlichkeitsmerkmal einfach sichtbarer zu machen. Aber gleichzeitig bleibt es ein Selbsttest und eigentlich ist genau das auch seine Stärke, denn Hochsensibilität zeigt sich vor allem im inneren Erleben und Erkennen. Also in Feinwahrnehmung, in emotionaler Tiefe, in schneller Reizüberflutung oder starker Empathie. Und das kann eben niemand von außen objektiv messen, sondern es braucht die eigene ehrliche Selbstwahrnehmung für einen selber. Und deshalb ist da auch keine Diagnose nötig, um daraus etwas Wertvolles mitzunehmen, sondern entscheidend ist da jetzt nicht das Label oder dass man sich jetzt irgendein Etikett draufdrückt, sondern eher die Frage, erkenne ich mich darin wieder und vor allem, hilft mir dieses Verständnis besser für mich zu sorgen? Ja. Und wenn das der Fall ist, dann hat der Test seinen Zweck erfüllt und zwar jetzt nicht als Urteil oder als Etikett, sondern eben als Einladung zu mehr Selbstverständnis und Selbstmitgefühl. Also genau das soll dieser Test bewirken. Erkenne ich mich darin und helfe mir diese Erkenntnisse daraus, ein Leben vielleicht zu schaffen, was viel mehr meinen Bedürfnissen und mir selber entspricht.
Ja. Ich meine, vielleicht kann ja diese Folge hier, oder das hoffe ich natürlich, auch einfach ein Stück weit helfen, dass ne, einige das für sich vielleicht erkennen und annehmen und vor allem dann auch die Superpower daraus irgendwie nutzen. Darum geht's ja. Hast du denn Tipps, wie man oder wie du auch persönlich dann mit diesem Wissen das Beste für dich draus gemacht hast und vielleicht auch mit deinem Umfeld zusammen?
Ja, also ich sag mal, der wichtigste Schritt ist da erstmal eine Selbstannahme, Selbstverständnis, statt immer in diese Selbstoptimierung zu gehen. Denn viele denken dann lange, ich muss mich einfach abhärten, ich muss mich anpassen oder besser funktionieren. Und das führt meist zu nur noch mehr Erschöpfung. Sondern hilfreicher ist einfach die Erkenntnis, mein Nervensystem arbeitet anders und das ist kein Fehler. Das klingt unspektakulär, aber allein dieser innere Shift, der verändert so viel, weil wir weg von diesem inneren Kampf gegen uns selber kommen und in eine Selbstannahme, die schon mal ganz viel Druck löst. Und ganz konkret heißt auch damit, gut umzugehen, vor allem Regulation statt Vermeidung oder davor wegzurennen. Also nicht jetzt alles Reizvolle aus dem Leben zu verbannen, sondern bewusst für Ausgleich zu sorgen. Also regelmäßige Pausen, Zeiten ohne Bildschirm, langsame Übergänge, wo wir wirklich auch Zeitpuffer zwischen verschiedenen Terminen zum Beispiel haben. Die Natur, die einen da sehr, sehr erdet, da viel mehr Verbindung zu aufzubauen. Denn der Körper braucht immer wieder Signale von Sicherheit, damit der Reiz so gut verarbeiten kann. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist vor allem Grenzen setzen. Denn gerade feinfühlige Menschen nehmen oft mehr wahr und übergehen dabei immer wieder ihre eigenen Grenzen. Und zu lernen, Reize, Termine, soziale Kontakte zu dosieren, ist dann einfach auch nicht einfach Rückzug, sondern das ist Selbstfürsorge. Das ist essentiell, damit wir wirklich bei uns bleiben können. Und ja, mindestens genauso wichtig ist auch der innere Umgang mit uns. Also sich selbst nicht dafür zu bewerten, dass man schneller müde, überfordert oder emotional wird. Denn je weniger Druck entsteht, desto stabiler wird auch das Nervensystem. Denn das, was mich am meisten belastet hat, was ich irgendwann festgestellt habe, war nicht, dass ich mehr wahrnehme, sondern dass ich mich die ganze Zeit dafür verurteilt habe. dass ich immer wieder in diese Selbstabwertung gegangen bin. Warum fühle ich wieder so viel? Warum wird alles so anstrengend? Ich will das gar nicht. Aber wenn wir mal diesen Druck lösen und es einfach wahrnehmen als das, was es ist, und dann langsam wieder zu uns zurückkehren, etwas tun, was uns gut tut, uns erden, atmen, in die Natur gehen, uns Ruhe gönnen, dann merken wir, wie dieser Druck plötzlich langsam weggeht. Und für das Umfeld gilt, also für die Liebsten um uns herum, ist zuerst mal wichtig zu verstehen, dass Hochsensibilität nichts ist, was man jetzt wegtherapieren oder erklären muss, sondern am hilfreichsten ist, dass man einen ernst nimmt und es nicht relativiert. Man muss nicht alles nachvollziehen können, aber Respekt dafür, dass es da ist. Also nicht, stell dich nicht so an, sondern ich sehe, dass dich das gerade wirklich viel kostet. Dieses Gesehenwerden, auch wenn man nicht alles komplett nachvollziehen kann. Und kleine Anpassungen machen da schon großen Unterschied. Also eine ruhigere Kommunikation, klarere Absprachen, wo man sich vielleicht mental schon auf Dinge vorbereiten kann. Also Vorankündigungen bei Veränderungen oder auch einfach Verständnis, wenn sich jemand zurückzieht. Denn es hat selten etwas mit der Person zu tun, wenn man sich von etwas zurückzieht, sondern es ist oft einfach, dass man wieder Zeit für sich braucht, um Reize zu verarbeiten, um erstmal zur Ruhe zu kommen. Also das nichts persönlich zu nehmen. Und vor allem nicht versuchen, die Person zu verändern, sondern wirklich ja Rahmenbedingungen zu schaffen, denen sie sich sicher fühlen. Denn wenn Hochsensible sich sicher fühlen, dann sind sie auch nicht weniger leistungsfähig, sondern im Gegenteil. Dann kommen genau diese Qualitäten zum Vorschein, die sie ausmachen. Also tiefe Empathie, Kreativität, feines Gespür. Genau. Also es geht vor allem darum, nicht das Innen an das Außen anzupassen, wie ich schon vorhin meinte, sondern das Außen an das Innen anzupassen.
Ja.
Diesen Perspektivwechsel, um das mal runterzubrechen auf einen Satz, ja.
Ja, ich finde es voll gut. Ich habe nur das Gefühl, es gibt noch so auch so ein paar Probleme, dass eben genau dieser Blick, den du ja auch, vielen Dank auch dafür, ne, so positiv da rausträgst, dass das halt oftmals in unserer Gesellschaft, in unserem Arbeitsrhythmus, auch natürlich in den ganzen digitalen Medien und all das, das noch nicht so richtig angekommen ist. Was würdest du denn sagen, braucht es noch so von der Gesellschaft auch? Und natürlich müssen dann auch die Menschen, die diese Hochsensibilität haben, ja mit dran arbeiten, dass das irgendwie in der gesamten Gesellschaft auch so gesehen wird, dass das eben ja einfach eine Bereicherung ist, eine Bereicherung sein kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Was braucht es dafür?
Ja, also ich sag mal, eine Gesellschaft, die Hochsensibilität wirklich irgendwann mal als Bereicherung sieht, das wäre für mich einfach eine Gesellschaft, die mehr Bewusstsein hat. Für sich selbst, für den Körper, für Grenzen, für das, was zwischen Menschen wirklich passiert. Und dabei geht es jetzt nicht nur darum, dass Hochsensibilität als Bereicherung gesehen wird, sondern dass jeder Mensch so, wie er ist, egal welche Veranlagung er hat, welche individuellen Eigenschaften er hat, als Bereicherung gesehen wird und nicht einfach als jemand, der nicht in ein Puzzle reinpasst. Und ja, heute leben wir ja so, als wären wir nur Kopf und Funktion. Also dieses schneller, effizienter, mehr Output. Und genau da wird Hochsensibilität schnell zum Problem oder zur Herausforderung, weil sie eben nicht einfach darüber hinweggehen können. Denn
ja, weil dann so das Gefühl kommt, das wird ausgebremst, ne? Ja.
Genau, Ja, und das zeigt einfach, oder in einer bewussten Gesellschaft, sage ich mal, da wäre Hochsensibilität wie ein Geschenk, also eine Art feiner Sensor für das Menschliche. Da würde man also nicht sagen, du bist zu empfindlich, sondern eher, ah, du nimmst mehr wahr. Was siehst du vielleicht, was wir übersehen? Und individuell bräuchte es dafür vor allem, dass Menschen lernen, wieder in Kontakt mit sich zu kommen, wieder in Verbindung mit sich zu kommen. Denn wir sehen ja, dass wir durch diese ganze Reizflut immer mehr ins Außen kommen, immer mehr schauen, was denken andere, vergleichen mit anderen. Auch durch Social Media wird das immer stärker und die Verbindung zu uns komplett verlieren. Und diese Verbindung mit uns selber ist auch die Verbindung zur Sensibilität, zur Toleranz, zur Offenheit, zur Bewusstsein. Und auch nicht nur zu verstehen, sondern auch zu spüren, was brauche ich gerade? Was ist mein Tempo? Was ist meine Wahrheit? Also das sind Fragen, die jeden Menschen mehr beschäftigen sollten in dieser Gesellschaft, sage ich mal. Und gesamtgesellschaftlich brauchen wir also Räume, die Bewusstsein unterstützen. Also in Schulen zum Beispiel weniger reine Leistungslogik und eher mehr emotionale Bindung, Körperwahrnehmung, Pausen, Natur, Selbstverbindung, respektvolle Kommunikation oder in der Arbeitswelt auch weniger Dauerbeschallung und mehr echte Konzentrationsräume, flexible Rhythmen, menschlichere Führung, nicht wo einfach Chefs nach Ego und nach irgendwelchen Zertifikaten da stehen, aber total unmenschlich sind und einfach nur profitabel irgendwie dort versuchen zu sein, aber das Menschliche ganz vergessen. Und auch insgesamt einfach weniger Vergleich und Selbstoptimierung und einfach mehr echte Verbindung mit sich selbst und mit anderen. Und ich glaube, Hochsensibilität erinnert uns dabei an was ganz Wichtiges, nämlich wir sind nicht dafür gemacht, dauerhaft im Außen zu leben. Nicht im Lärm, im Druck, im ständigen Reagieren, sondern wir brauchen diese Rückverbindung nach innen, in unseren Körper, ins Spüren, in die Stille. Und vielleicht ist das dann auch so der größte Beitrag, dass wir dadurch das Bewusstsein zurückbringen und uns daran erinnern, dass ein Leben ja nicht irgendwie besser wird, wenn wir mehr machen, sondern dann, wenn wir wirklich tiefer gehen, wenn wir wirklich da sind und mit uns selber verbundener sind.
Ja.
Und das ist auch, ich sag mal, der Ursprung vom Frieden. Denn je bewusster wir sind, umso friedlicher werden wir. Also im Prinzip ist Bewusstsein die Antwort auf alle gesellschaftlichen Probleme, die wir haben. Ob politisch, gesundheitlich, zwischenmenschlich. Wenn Bewusstsein da ist, Verständnis da ist, Verbindung da ist mit uns und anderen, dann werden all diese Dinge viel, viel klarer. Das ist jetzt natürlich sehr ideologisch, sag ich mal, aber das wäre so die Grunddynamik, wo es meiner Meinung nach hingehen sollte.
Ja, aber es ist auch, also es ist natürlich sehr ideologisch, aber es ist auch ein bisschen schön, finde ich. Und man darf sich auch gerne mal diese Gedanken irgendwie reinholen. Weil ich sehe das genauso. Ich glaube auch natürlich mit diesem Bewusstsein und eben auch mit dieser Aufmerksamkeit und Offenheit vor allem, ne, entsteht halt auch Toleranz und mit Toleranz wird es natürlich auch alles irgendwie friedlicher und eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Und also wenn du mich fragst, ja, finde ich das gerade wirklich ganz, ganz schön, sich auch einfach immer mehr darauf zu besinnen, gerade wenn wir gucken, was gerade so abgeht in der Welt. So ist halt so. Ne? Es ist ja gerade irgendwie eher das Gefühl, dass wir da das gerade nicht so auf dem Schirm haben, wenn man rausguckt.
Ja, also das ist ja auch das Interessante. Vor einer Veränderung ist immer erstmal Chaos. Und im Prinzip wird ja jetzt alles sichtbar, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte sich aufgebraut hat unter der Oberfläche. Und das ist auch, wenn es gerade sehr viel Chaos und Schmerz ist, eigentlich ein gutes Zeichen, dass jetzt alles aufbricht, alles sichtbar wird, weil es dadurch erst gelöst werden kann. Denn es ist immer so, bevor etwas besser wird, ist erstmal Chaos da, damit sich alles neu ordnen kann. Und deswegen bin ich persönlich da sehr positiv gestimmt, dass das sozusagen der Beginn ist eines neuen Bewusstseins. Also man merkt es auch, dass das Bewusstsein der Menschen sich sehr verändert, gerade dadurch, dass jetzt so viel sichtbar wird. Auch viele Stimmen dazu laut werden, was die ganzen letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte falsch gelaufen ist. Und ja, das ist jetzt natürlich erstmal ein Weg, aus diesem ganzen Chaos Ordnung wieder zu schaffen. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, dass daraus ein ganz neues, ein besseres Bewusstsein erwachsen wird, ja.
Finde ich gut, ja. Kann man mal so stehen lassen, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Fragen. Eine, die mich jetzt gerade so ein bisschen beschäftigt, weil man das ja auch häufig hört, dass es da, gerade wenn wir jetzt auf Hochsensibilität gucken, tatsächlich im Geschlecht irgendwie Unterschiede gibt. Was würdest du sagen? Ist das so oder ist das anteilig gleich?
Also statistisch ist tatsächlich der Anteil genau gleich. Es gibt 50% weibliche und 50% männliche Hochsensible. Die Sache ist nur, dass natürlich männliche Hochsensible weniger dazu stehen, gerade durch unsere gesellschaftliche Konditionierung. Der Mann muss stark sein, keine Gefühle zeigen und so weiter. Und da passt das manchmal nicht so ins Bild, weswegen diese Menschen sich oft mehr zurückhalten oder da jetzt nicht weiter forschen. Ich sehe das ja auch in meiner Arbeit, dass da der Großteil wirklich Frauen sind, also 70-80% sind Frauen. Aber einfach, weil sie es geschafft haben, in diese Annahme zu gehen. Denn die Sache ist, wir können erst etwas ändern in unserem Leben, wenn wir es annehmen. Solange wir noch gegen etwas ankämpfen, Widerstand dagegen aufbauen, wie gegen unsere Sensibilität, können wir nichts ändern. Dann sind wir noch zu sehr im Kampf. Und das sieht man eben bei vielen Männern, dass sie da noch zu sehr gegen dieses, ja, veraltete Männerbild, sage ich mal, noch drinne sind und gegen die Sensibilität ankämpfen und deswegen weniger dafür sich losgehen und sagen, okay, ich habe das und ich bin das und ich passe jetzt mein Leben danach an. Also genau, es ist weniger, dass es weniger männliche Hochsensible gibt, sondern viel mehr davon kämpfen noch dagegen an. Deswegen wirkt es so, als ob hauptsächlich Frauen davon betroffen wären, aber es ist halt de facto 50-50.
Ja, das ist finde ich total spannend, tatsächlich. Wäre mal so die Frage, wenn man diese Selbsttests auswertet oder so. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach viele Männer, gerade weil das, wie du sagst, die eben unter diesen öffentlichen oder gesellschaftlichen Zwängen stehen, aber vielleicht trotzdem ja auf die Suche gehen, ne, nach Erklärung oder nach einem Verständnis dafür. Gibt es ein paar Erkenntnisse aus deiner Arbeit, wenn wir dabei sind, mit Klientinnen oder auch vielleicht mit Klienten eben, die wirklich überraschend waren, so, die du nicht erwartet hättest oder irgendeine Entwicklung, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also ich sag mal, zumindest zu Beginn meiner Arbeit war für mich so einer der überraschendsten Erkenntnisse, dass es kaum etwas Heilsameres gibt als ein Raum, in dem ein Mensch sich gesehen fühlt und einfach sein darf, wie er ist. Also ein Raum, in dem er sich nicht erklären muss, nicht optimieren muss, nicht sich irgendwie zusammenreißen muss, sondern einfach verstanden wird und sich sicher fühlt in seinem Sein. Denn viele kommen dann zu mir mit dem Gefühl, sie seien das Problem, zu sensibel, zu emotional, zu viel. Und fast alle haben auch schon sehr, sehr viel an sich gearbeitet, die dann zu mir kamen. Also Therapien, Methoden, Gespräche, Bücher. Aber was oft gefehlt hat, war eben nicht das Wissen oder Techniken, sondern echte Sicherheit. Also das Gefühl von, hier muss ich nichts anders machen, um richtig zu sein. Und genau da zeigt sich einfach dieses Entscheidende. Nicht die Sensibilität ist das Problem, sondern der innere Kampf gegen sie. Der ständige Versuch, sich anders zu fühlen, schneller zu sein, weniger zu brauchen. Und genau dieser Widerstand hält das Nervensystem eben in Daueranspannung. Und in dem Moment, in dem dieser Kampf kurz aufhört, wie wenn jemand vor ihnen sitzt, der sie versteht oder sie sieht, da beginnt oft was sehr, sehr Wirksames, und zwar der Körper entspannt sich. Das Nervensystem kommt zur Ruhe und plötzlich können sich Dinge verändern, die vorher einfach jahrelang festgefahren waren. Viele haben dann auch gesagt, das habe ich so noch nie erlebt, dass ich nichts leisten muss, damit ich irgendwie besser werde oder besser bin. Und genau das ist auch eine der größten Erkenntnisse aus meiner Arbeit, dass Heilung nicht durch mehr Anstrengung geschieht, durch noch mehr Tun und Verstehen und Analysieren, sondern wirklich durch Sicherheit, ein Raum, wo man selber sein kann und durch diese Erlaubnis zu sein, wie man ist. Denn wenn wir uns sicher fühlen dürfen, wie wir sind, muss nichts mehr repariert werden. Dann kann das, was immer schon da war, endlich wieder in Bewegung kommen. Und das ist oft das Heilsamste, was es gibt. Und ja, ich habe auch ganz viele gehabt, die allein dadurch, dass sie auf diesen Begriff gestoßen sind, hochsensibel zu sein, die sich plötzlich ganz, ganz viele Probleme von alleine gelöst haben, einfach weil sie aufgehört haben, dagegen anzukämpfen. Und ich sag mal, das war zu Beginn so meine überraschendste Erkenntnis, weil ich früher selber so war. Ich wollte mehr tun, mehr verstehen, mehr lesen, mehr Techniken und hast du nicht gesehen. War auch bei Therapeuten, die aber immer wieder so ein bisschen mich als Problem unterschwellig dargestellt haben, was ich irgendwie alles reparieren müsste. Und das hat halt immer wieder den Glauben verstärkt, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch. Und genau das wollte ich halt irgendwann anders machen und habe dann auch gesehen, wie wirksam das sein kann, wie heilsam das sein kann. Ja.
Ja, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein richtig guter Abschluss, auch einfach für diese Folge, für dieses Thema und vor allem auch für diesen ersten Schritt. Ja, sich damit zu beschäftigen, mit sich zu beschäftigen, diese Verbindung zu suchen und eben dann das wirklich auch als Stärke zu nutzen und nicht als Schwäche oder als falsch oder als Fehler, sondern das eben auch wirklich so zu akzeptieren als das, was es ist, nämlich ein ganz, ganz tolles, wertvolles Persönlichkeitsmerkmal. Habe ich das so gut zusammengefasst?
Ja, hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Würde ich so unterschreiben.
Ich danke dir sehr, Jessica. Ich glaube, dass wir hiermit wirklich nochmal eine ganz andere Seite auf das Thema und auch nochmal hoffentlich sehr viel Verständnis für unsere Hörerinnen und Hörer, die das selbst so empfinden oder jemanden kennen, jemanden haben, auf den das vielleicht so zutreffen könnte, ja, das an die Hand gegeben haben. Genau. Dankeschön.
Danke für den Raum und die Möglichkeit.
Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr nehmt ein bisschen was für euch mit. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge in 2 Wochen wieder. Da geht es um ein Thema, was wirklich jede oder jeder Dritte hat. Aber sie ist umkehrbar. Es geht um die Fettleber und wir sprechen über die stillen Gefahren dieser, aber auch die cleveren Wege raus. Es ist nämlich gar nicht so schwierig, das wieder umzukehren. Meine Expertin ist Professor Dr. Julia Seiderer-Nack. Sie ist innere Medizin- und Ernährungsprofi aus München und hat ganz konkrete Tipps, wie wir den Kampf gegen Fettleber aufnehmen können. Also seid unbedingt dabei und damit ihr keine neuen Folgen verpasst, würde ich euch vorschlagen, einfach den Vital-Podcast zu abonnieren mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören könnt ihr uns folgen, gerne bei Instagram, bei Facebook oder ihr geht einfach auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich auch ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns über Feedback oder Anregungen von euch. Schickt uns dazu doch einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in 2 Wochen. Liebe Grüße, eure Clarissa.